Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Die 150 Psalmen des Alten Testaments, sie sind so etwas wie das Gesangbuch der Bibel. Auch wenn uns keine einzige Melodie überliefert wurde, so bleibt uns doch wenigstens ein Schatz an Gebeten, die wir uns teilweise zu eigen machen können. Sind doch viele von ihnen bestens geeignet, den Glauben der Christen auch heute zu stärken. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Im Mittelpunkt stehen diesmal die 7 letzten Psalmen des biblischen Gesangbuches. Wir beginnen unseren Endspurt durch die 7 letzten Psalmen mit Psalm 144. Geschrieben wurde er von David und er ähnelt teilweise dem Psalm 18, der mit den Worten begann: »Herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke. Herr, mein Fels, meine Burg, mein Erretter, mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und Berg meines Heils und mein Schutz.« Einige Verse danach sagte David in diesem Psalm 18, »Als mir Angst war, rief ich den Herrn an und schrie zu meinem Gott. Da erhörte er meine Stimme von seinem Tempel, und mein Schreien kam vor ihn zu seinen Ohren.« Wenn wir jetzt wieder von Psalm 18 zu Psalm 144 springen und daraus gleich die ersten Verse lesen, dann liegt die Vermutung nahe, dass David auf bestimmte Erfahrungen in der Vergangenheit zurückblickt. Zum Beispiel auf die Zeit, als er den Nachstellungen durch König Saul entkommen konnte. Inzwischen ist David wohl der Nachfolger Sauls auf dem Königsthron. Deshalb wird Psalm 144 häufig als Gebet des Königs für das Gottesvolk bezeichnet. Das wiederum nehmen manche Bibelausleger zum Anlass, diesen Psalm auch prophetisch zu deuten. Denn Jesus, als ein Nachfahre Davids, der in einem geistlichen Sinne dessen Königsherrschaft fortführt, er könnte auch manche dieser Bitten aus Psalm 144 aussprechen, und zwar in Sorge um sein angefochtenes Gottesvolk. Hören wir nun auf den ersten Vers. Von David: Gelobt sei der Herr, mein Fels, der meine Hände kämpfen lehrt und meine Fäuste Krieg zu führen. Erst in der letzten Sendung habe ich darauf hingewiesen, dass es für David selbstverständlich war, sein Vertrauen ganz auf Gott zu setzen. Aber zugleich gebrauchte er auch seinen geheiligten, gesunden Menschenverstand, so habe ich es ausgedrückt. Er wusste einerseits, an Gottes Segen ist alles gelegen, und trotzdem tat er alles, um König Saul und seinen Leuten nicht in die Hände zu fallen. Unter anderem lernte er auch, wie wir gerade gehört haben, zu kämpfen und Krieg zu führen. Und weil er ein guter Kämpfer war, scheute sich David auch nicht davor, Gott dafür zu danken. Na gut, werden manche Bibelleser sagen, er war eben ein Mann des Alten Testaments. Doch mit der Botschaft des Neuen Testaments wäre das Kämpferische gewiss nicht vereinbar. Ehrlich gesagt bin ich mir da nicht so sicher. Denn Jesus hat einmal gesagt, wenn ein Starker gewappnet seinen Palast bewacht, so bleibt, was er hat, in Frieden. Nachzulesen im Lukasevangelium, Kapitel 11, Vers 21. Anscheinend respektierte Jesus, dass sich Menschen nicht wehrlos irgendwelchen Gewalttätern aussetzen wollen, sondern dass sie Vorkehrungen dagegen treffen. Mehr noch, dadurch tragen sie idealerweise dazu bei, dass Friede gewahrt bleibt. Ich zitiere noch einmal den Ausspruch Jesu: Wenn ein Starker gewappnet seinen Palast bewacht, so bleibt, was er hat, in Frieden. Auf keinen Fall will ich an der Überzeugung rütteln, dass Jesus Christus der Friedefürst ist, der schon im Alten Testament vom Propheten Jesaja angekündigt wurde. Aber Friede auf Erden wird es erst dann geben, wenn Jesus eines Tages wiederkommt. Auf diesen Tag der Wiederkunft Jesu hoffen die Christen. Ich lese nun den zweiten Vers aus Psalm 144. David betet: Gelobt sei der Herr, meine Hilfe und meine Burg, mein Schutz und mein Erretter, mein Schild, auf den ich traue, der Völker unter mich zwingt. Nachdem David zuerst dafür gedankt hat, dass er mit Gottes Hilfe ein wehrhafter Mann und tüchtiger Kämpfer werden konnte, bezeichnet er nun Gott als seine Burg, seinen Schutz und seinen Erretter. Für ihn ist das eine nicht vom anderen zu trennen. Er vertraut, wie ich vorher sagte, einerseits auf Gott, andererseits aber auch auf seinen geheiligten, gesunden Menschenverstand. Der letzte Teil von Vers 2 deutet übrigens darauf hin, dass David inzwischen der König des Volkes Israel geworden ist. Denn er dankt Gott, Zitat, der Völker unter mich zwingt, der also David über sie herrschen lässt. Die nun folgenden Verse 3 und 4 zeigen uns David als einen nachdenklichen Menschen, der trotz seiner besonderen politischen Stellung um seine eigene Begrenztheit weiß. Er betet: Herr, was ist der Mensch, dass du dich seiner annimmst, und des Menschen Kind, dass du ihn so beachtest? Ist doch der Mensch gleich wie nichts. Seine Zeit fährt dahin wie ein Schatten. Ja, das sehe ich auch so. Der Mensch ist gleich wie nichts. Oder genauer gesagt, der Mensch ohne Gott ist gleich wie nichts. Ohne Gott ist das Leben sinnlos. Sie werden es kaum glauben, aber vor vielen Jahren kam einmal ein Mann in mein Sprechzimmer und hatte ein altes, rostiges Gewehr dabei. Wenn Sie mir keinen Grund nennen können, warum es sich lohnt, weiterzuleben, dann werde ich mich erschießen, sagte er. Ich antwortete ihm: Warum wollen Sie sich das Leben nehmen? Ihr Problem wird dadurch nicht gelöst. Sie verschieben es nur vom Hier und Jetzt an einen Ort, an dem es keine Lösung mehr gibt, weil Sie Ihr ewiges Schicksal festschreiben. Nur hier auf Erden können Sie eine Entscheidung für Gott treffen, die Ihrem Leben Sinn geben wird. Und dann werden Sie es nicht mehr so eilig haben, es zu beenden. Wenn es aber eines Tages doch so weit ist, werden Sie nach Hause gehen, um bei Christus Ihrem Retter zu sein. Was soll ich sagen? Meine Worte brachten den Mann zum Nachdenken, und er legte sein Gewehr zur Seite. Aus der Sicht Davids ist das menschliche Leben nicht allzu viel wert. Aber dennoch, so stellt er mit Erstaunen fest, schenkt Gott dem Menschen Aufmerksamkeit und nimmt sich seiner an. Warum Gott den Menschen so sehr wertschätzt, das kann sich David kaum erklären. Aber er ist sich sicher, dass Gott ihn und sein Volk nicht im Stich lassen wird, wenn Hilfe nötig ist. Und so bittet er, ich lese weiter ab Vers 5, Herr, neige deinen Himmel und fahre herab, rühre die Berge an, dass sie rauchen. Sende Blitze und streue sie aus, schick deine Pfeile und jage sie, nämlich die Feinde, dahin. Das ist ein Aufruf an Gott, sich in die menschliche Geschichte einzumischen. Gerade aus der Geschichte des Volkes Israel wissen wir, dass Gott es auf verschiedene Weise immer wieder getan hat. Sonst gäbe es das jüdische Volk heute vermutlich gar nicht mehr. Sicher ist aber auch, dass der größte Eingriff Gottes in die menschliche Geschichte noch in der Zukunft liegt. Denn wenn Jesus Christus eines Tages wiederkommt, dann kommt er zum Gericht. Ja, ich möchte behaupten, der ganze Tenor der Heiligen Schrift, einschließlich des Neuen Testaments, ist, dass der Herr eines Tages zum Gericht kommt. Es gibt keine lebendigere und dramatischere Beschreibung dieses Ereignisses als im Buch der Offenbarung, Kapitel 19, Vers 11. Der Seher Johannes sieht den Himmel geöffnet und erblickt ein weißes Pferd. Zitat: Und der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig, und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit. Dies ist eine Beschreibung Jesu Christi, der als Eroberer kommen wird. Vielleicht gefällt Ihnen dieses Bild nicht, aber es ist das Bild, das im Buch der Offenbarung von ihm gezeichnet wird. Zurück zu Psalm 144. Auf Gott setzt David sein ganzes Vertrauen. Er ist sich sicher, dass Gott ihn und sein Volk vor den Feinden bewahrt. Und so heißt es in den Versen 9 und 10, Gott, ich will dir ein neues Lied singen. Ich will dir spielen auf dem Psalter von 10 Saiten, der du den Königen Sieg gibst und erlöst deinen Knecht David vom mörderischen Schwert. Wenn man Psalm 144 von Anfang bis Ende durchliest, ist man sich nie ganz sicher, ob es sich um ein Bittgebet aus aktuellem Anlass handelt oder um eine allgemeine Bitte des Königs für sich selbst und sein Volk. Für eine mehr allgemeine Bitte um Schutz und Segen spricht der letzte Vers, also Vers 15. Er lautet: Wohl dem Volk, dem es so ergeht. Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist. Wir erreichen nun den nächsten Psalm, Psalm 145. Er ist der letzte, in dem David ausdrücklich als Verfasser genannt wird. Ich erinnere noch einmal daran, dass auch einige Psalmen ohne Namensnennung ihm zugeordnet werden können. Weil nämlich einzelne Verse aus diesen anonymen Psalmen, zum Beispiel im Neuen Testament, zitiert und David zugeschrieben werden. Dennoch bleiben einige Psalmen übrig, von denen man nicht weiß, wer sie verfasst hat. Psalm 145 wird in Vers 1 als ein Loblied Davids bezeichnet, und es handelt sich um ein sogenanntes Akrostichon. Das heißt, dass die Versanfänge im hebräischen Bibeltext dem Alphabet folgen. Das hebräische Alphabet hat allerdings 22 Buchstaben, während unser Psalm mit nur 21 Versen seine Aufwartung macht. Tatsächlich ist es so, dass es keinen Vers gibt, der mit dem hebräischen Buchstaben Nun beginnt. Manche Bibelausleger vermuten, dass dieser Vers versehentlich ausgelassen wurde, als jemand den Psalm abgeschrieben und ihn so an die Nachwelt überliefert hat. Es gibt aber auch Bibelausleger, und zu denen gehöre ich auch, die hinter dem fehlenden Vers eine ganz bestimmte Absicht vermuten. Demnach wäre Psalm 145 ein unvollständiger Halleluja-Psalm, weil, abgesehen von den Stimmen der jubelnden Gläubigen, noch etwas fehlt. Der Theologe Frederick William Grant drückt es so aus: Ich kann nur zu dem Schluss kommen, dass die Lücke uns daran erinnern soll, dass die Fülle des Lobs nicht vollständig ist, ohne ein paar andere Stimmen, die hier nicht zu finden sind. Und dass diese Stimmen die der Kirche und der Heiligen im Himmel sind. Anders ausgedrückt, erst wenn wir zum 19. Kapitel der Offenbarung kommen, werden wir alle Stimmen dieses Hallelujas vernehmen können. Denn dort berichtet der Seher Johannes: Danach hörte ich etwas wie eine große Stimme einer großen Schar im Himmel, die sprach: Halleluja, das Heil und die Herrlichkeit und die Kraft sind unseres Gottes. Und sie sprachen zum zweiten Mal: Halleluja, und ihr Rauch steigt auf in Ewigkeit. Und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Schar und wie eine Stimme großer Wasser und wie eine Stimme starker Donner, die sprachen: Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat das Reich eingenommen. Liebe Hörer, das ist möglicherweise das fehlende Halleluja. Denn solange Jesus noch nicht auf die Erde zurückgekehrt ist, um seine Herrschaft für alle sichtbar zu errichten, solange bleibt jedes Halleluja der Gläubigen unvollkommen. Ich weiß, dass diese Deutung auf wackeligen Beinen steht, aber dass in Psalm 145 aus lauter Schusseligkeit ein Vers ausgelassen wurde, mag ich auch nicht so recht glauben. Wie es auch sei, schauen wir uns jetzt die beiden ersten Verse an. Ein Loblied Davids. Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen loben immer und ewiglich. Ich will dich täglich loben und deinen Namen rühmen immer und ewiglich. Für besonders wichtig halte ich die Aussage: Ich will dich täglich loben. Also nicht nur an dem einen Tag in der Woche, an dem ich zum Gottesdienst gehe, sondern wirklich an jedem Tag. Und obwohl es ganz gewiss auch Tage gibt, an denen ich mich überhaupt nicht danach fühle, Gott zu loben. Doch was er für sie und mich schon alles getan hat, das ist weder von ihrer noch von meiner Stimmung abhängig. Vers 8. Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Gottes Gnade und Barmherzigkeit zeigen, wie freundlich unser Gott ist. David hat die Güte Gottes erfahren, und das hat ihn dazu motiviert, diese Güte auch anderen zu zeigen. Ich lese weiter ab Vers 17. Der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen und gnädig in allen seinen Werken. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn ernstlich anrufen. Liebe Hörer, dass Gott denen nahe ist, die ihn anrufen, diese Zusage gilt bis auf den heutigen Tag. wenn sie Gott ernst nehmen, wenn sie um Vergebung bitten und den Opfertod seines Sohnes Jesus Christus für sich persönlich annehmen, dann wird die tiefe Kluft zwischen ihnen und Gott, die Kluft der Sünde, nicht weiter Bestand haben. Die fünf letzten Psalmen, die nun vor uns liegen, sind allesamt echte Halleluja-Psalmen, die jeweils mit einem Halleluja anfangen und auch enden. Der Begriff Halleluja kommt aus dem Hebräischen und bedeutet so viel wie »lobet Jahwe« oder »lobet den Herrn«. In diesen fünf letzten Psalmen ist keine Rede mehr von Verfolgung und Leid, es gibt keine Verwünschungen mehr und auch keine Bitte um Rache. Man könnte auch sagen, die Nacht der Sünde und des Leids ist vorbei. Weinen gehört zur Vergangenheit. Deshalb glaube ich, dass uns diese Psalmen vorausblicken lassen auf das tausendjährige Reich, das vor allem im Buch der Offenbarung für die Zeit nach der Wiederkunft Jesu prophezeit wird. Im Folgenden möchte ich auf einige ausgewählte Verse aus den letzten fünf Psalmen eingehen. Zuerst Psalm 146, Vers 1. Halleluja, lobe den Herrn, meine Seele. Dass der Psalmbeter hier sozusagen seine eigene Seele dazu auffordert, Gott zu loben, das kommt nicht von ungefähr. Er will damit zum Ausdruck bringen, dass sein ganzes Ich in das Lob Gottes mit einstimmt und dass nicht nur seine Lippen daran beteiligt sind. In Vers 3 heißt es, »Verlasset euch nicht auf Fürsten, sie sind Menschen, die können ja nicht helfen.« Dieser Vers erinnert an die Kraftlosigkeit des Menschen. Von einem menschlichen Wesen, dessen Leib eines Tages zu Staub zerfallen wird, kann keine bleibende Hilfe kommen. Der amerikanische Theologe Arno Clemens Gäbelein hat einmal berichtet, wie er mit einem orthodoxen Juden über diesen Vers diskutiert hat. Die Warnung, sich auf Menschen zu verlassen, bezog dieser jüdische Gläubige auch auf Jesus, der ja im Neuen Testament immer wieder als Menschensohn bezeichnet wird. Gäbelein erwiderte, dass Jesus zwar als Mensch auf diese Welt gekommen sei, aber er ist eben auch der von einer Jungfrau geborene Sohn Gottes. Bereits im Alten Testament hat der Prophet Jesaja angekündigt, »Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben«. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel. Und Immanuel bedeutet nichts anderes als Gott mit uns. Sich auf diesen Immanuel zu verlassen, nämlich auf Jesus Christus, den Sohn Gottes, das sei sehr wohl erlaubt, so erklärte Gäbelein seinem Gesprächspartner. Denn Jesus ist der einzige Weg für uns Menschen, um gerettet zu werden. Dieser Disput zwischen den beiden Männern zeigt sehr schön, wo die inhaltliche Grenze verläuft zwischen dem Judentum und dem Christentum. Ich möchte Ihnen aus Psalm 146 jetzt noch die Verse 5 bis 10 vorlesen. Im hebräischen Bibeltext wird hier ganz oft der Gottesname Jahwe erwähnt, in den meisten Lutherbibeln erkennbar an dem Wort Herr in Großbuchstaben. Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn, seinen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darinnen ist, der Treue hält ewiglich, der Rechtschafft denen, die Gewalt leiden, der die Hungrigen speist. Der Herr macht die Gefangenen frei, der Herr macht die Blinden sehend, der Herr richtet auf, die niedergeschlagen sind, der Herr liebt die Gerechten. Der Herr behütet die Fremdlinge und erhält Waisen und Witwen, aber die Gottlosen führt er in die Irre. Der Herr ist König ewiglich, dein Gott, Zion, für und für. Halleluja. Soweit die Verse 5 bis 10. Mit dem Namen Jahwe, der in diesem Psalm im Hebräischen immer wieder vorkommt, hat sich Gott in besonderer Weise den Israeliten offenbart. Jahwe ist ihr Gott und ihr Erlöser. Im darauffolgenden Psalm 147 wird er uns nun sowohl als der Gott Israels wie auch als Gott der ganzen Schöpfung vorgestellt. Da heißt es ganz am Anfang, Halleluja, lobet den Herrn, denn unseren Gott loben, das ist ein köstlich Ding. Ihn loben ist lieblich und schön. Der Herr baut Jerusalem auf und bringt zusammen die Verstreuten Israels. Dass hier vom Wiederaufbau Jerusalems die Rede ist, deuten viele als einen Hinweis auf die Rückkehr der Juden aus der babylonischen Gefangenschaft. Doch der nächste Vers scheint mir eher ein Hinweis zu sein auf eine künftige Wiederherstellung Jerusalems in einem viel umfassenderen Sinn. Denn dort heißt es, er, gemeint ist Gott, er heilt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. In den nun folgenden Versen wechselt der Psalmbeter immer wieder die Blickrichtung. Einerseits beschreibt er Gott als den Schöpfer der Natur und des Universums und andererseits als den Gott Israels, der in die Geschichte seines Volkes eingreift. Als Beispiel zunächst Vers 4. Er zählt die Sterne und nennt sie alle mit Namen. Und dann weiter ab Vers 5 in Bezugnahme auf das Volk Israel. Unser Herr ist groß und von großer Kraft und unbegreiflich ist, wie er regiert. Der Herr richtet die Elenden auf und stößt die Gottlosen zu Boden. Als nächstes möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf die Verse 12 bis 14 lenken. Dort lesen wir, Preise Jerusalem den Herrn, lobe Zion deinen Gott, denn er macht fest die Riegel deiner Tore und segnet deine Kinder in deiner Mitte. Er schafft deinen Grenzen Frieden und sättigt dich mit dem besten Weizen. Ein weiteres Mal habe ich den Eindruck, dass hier von zukünftigen Ereignissen die Rede ist. Hören Sie im Vergleich dazu einige Verse aus einer Prophezeiung des Propheten Jesaja. An die Stadt Jerusalem gerichtet heißt es da, »Du Elende, über die alle Wetter gehen, die keinen Trost fand. Siehe, ich will deine Mauern auf Edelsteine stellen und will deinen Grund mit Saphiren legen und deine Zinnen aus Kristallen machen«, und deine Tore von Rubinen und alle deine Grenzen von erlesenen Steinen. Und alle deine Söhne sind Jünger des Herrn, und großen Frieden haben deine Söhne. Soweit aus Jesaja 54, die Verse 11 bis 13. Hier wird meines Erachtens beschrieben, was passieren wird, wenn Jesus Christus, der König und Friedefürst, nach Jerusalem gekommen ist. Dazu wiederum passen sehr gut die drei letzten Verse von unserem Psalm 147. Er, Gott, er sendet sein Wort, da schmilzt der Schnee. Er lässt seinen Wind wehen, da taut es. Er verkündigt Jakob sein Wort, Israel seine Gebote und sein Recht. So hat er an keinem Volk getan, sein Recht kennen sie nicht. Halleluja! Tatsächlich, das Volk Israel ist einzigartig. Es ist das einzige Volk, das man zu Recht als Gottes auserwähltes Volk bezeichnen kann. Und Gott sagt in seinem Wort, dass er mit diesem Volk noch viel vorhat. Nachdem bisher das Volk Israel sowie Gottes diesseitige Schöpfung in den Lobpreis hineingenommen wurden, ist nun auch der Himmel dran. In Psalm 148 geht es um Gottes Lob auf Erden und im Himmel. Halleluja, lobet im Himmel den Herrn, lobet ihn in der Höhe, lobet ihn alle seine Engel, lobet ihn all sein Heer, lobet ihn Sonne und Mond, lobet ihn alle leuchtenden Sterne. Nachdem der Psalmdichter selbst die Engel im Himmel dazu aufgefordert hat, in das Lob zur Ehre Gottes mit einzustimmen, kehrt er sozusagen zu den irdischen Niederungen zurück. Ab Vers 11 ruft er dazu auf, ihr Könige auf Erden und alle Völker, Fürsten und alle Richter auf Erden, Jünglinge und Jungfrauen, Alte mit den Jungen, die sollen loben den Namen des Herrn, denn sein Name allein ist hoch, seine Herrlichkeit reicht, soweit Himmel und Erde ist. Er erhöht die Macht seines Volkes, alle seine Heiligen sollen loben, die Kinder Israel, das Volk, das ihm dient. Halleluja! Und damit erreichen wir Psalm 149. Dieser Lobgesang preist Gott dafür, dass er sich der bedrängten Gemeinde angenommen hat und sich um seine Heiligen, so werden sie dreimal genannt, kümmert. Dieser Psalm klingt fast wie ein Siegeslied der Kinder Zions, also der Bewohner Jerusalems. Einmal mehr habe ich den Eindruck, dass hier nicht von geschichtlichen Ereignissen in der Vergangenheit die Rede sein kann, sondern von künftigen Ereignissen. Bevor ich darauf näher eingehe, hier zunächst mal die Verse 1 bis 5. Halleluja, singet dem Herrn ein neues Lied. Die Gemeinde der Heiligen soll ihn loben. Israel freue sich seines Schöpfers. Die Kinder Zions seien fröhlich über ihren König. Sie sollen loben seinen Namen im Reigen. Mit Pauken und Harfen sollen sie ihm spielen. Denn der Herr hat Wohlgefallen an seinem Volk. Er hilft den Elenden herrlich. Die Heiligen sollen fröhlich sein und preisen und rühmen auf ihren Lagern. Soweit die Verse 1 bis 5. Und nun in den beiden nächsten Versen geht es offenbar um das künftige Gericht Gottes über die heidnischen Völker. Es heißt dort über diejenigen, die Gott loben und preisen: Ihr Mund soll Gott erheben, sie sollen scharfe Schwerter in ihren Händen halten, dass sie Vergeltung üben unter den Heiden, Strafe unter den Völkern. Ich hatte vorhin ja angekündigt, dass es in den letzten 5 Psalmen keine Verwünschungen mehr gibt und auch keine Bitte um Rache. Und tatsächlich ist es so, denn dass Gott Gericht halten wird, ist einfach nur eine Tatsache. Und jeder hat es selbst in der Hand, ob ihn dieses Gericht persönlich treffen wird oder nicht. Als Paulus und Silas einmal gefragt wurden, was man zur eigenen Errettung tun muss, da antworteten sie ganz einfach: Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Das Buch der Psalmen, ein Buch, in dem Dank und Klage, überschwängliche Freude, aber auch abgrundtiefe Rachegedanken enthalten sind, dieses Buch schließt mit einem jubelnden Bekenntnis zu dem einen und wahren Gott. Ich lese Psalm 150, den ich gern als das große Halleluja mit Chor und Orchester bezeichne. Halleluja, lobet Gott in seinem Heiligtum, lobet ihn in der Feste seiner Macht, lobet ihn für seine Taten, lobet ihn in seiner großen Herrlichkeit, lobet ihn mit Posaunen, lobet ihn mit Psalter und Harfen, lobet ihn mit Pauken und Reigen, lobet ihn mit Saiten und Pfeifen, lobet ihn mit hellen Zimbeln, lobet ihn mit klingenden Zimbeln. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Halleluja. Mit dieser Sendung schließen wir das Buch der Psalmen und werden uns beim nächsten Mal wieder dem Neuen Testament zuwenden. Und zwar dem Brief des Apostels Paulus an die Christen in Ephesus. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich schon auf die nächste Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel.